Ja, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe zum Thema außerakademische Karrierewege im Rahmen des Future Career Programm der Graduiertenakademie. Ich bin Anke Dietrich und ich freue mich, heute Katja Lindenau hier begrüßen zu dürfen. Sie ist Provenienzforscherin und gleichzeitig auch in der im Arbeitskreis Provenienzforschung tätig. Und herzlich willkommen, Katja. Ich freue mich und stell doch mal kurz dich und deinen Beruf näher vor.
Ja, hallo, das kann ich gern machen. Also mein Name ist, wie gesagt, Katja Lindenau und mein Arbeitsbereich ist die Provenienzforschung, also die Frage insbesondere, wie Objekte in eine Sammlung, in ein Museum gekommen sind. Ich arbeite schon seit vielen Jahren in staatlichen Kunstsammlungen Dresden in verschiedenen Sammlungszusammenhängen, also in der Porzellansammlung und jetzt schon länger im Kupferstichkabinett. Und die Frage, der wir nachgehen, ist tatsächlich, ob sich eben die Kunstwerke rechtmäßig in der Sammlung befinden oder ob sie irgendwann unrechtmäßig ihren Eigentümern weggenommen wurden. Und das versuche ich sozusagen zu prüfen und im Positiven wie im Negativen dann zu einem Ergebnis zu kommen. Also entweder ja, die Dinge sind korrekt hier oder nein, sie haben eigentlich einen anderen Eigentümer, woraus dann eben weitere Dinge resultieren. Und das Ganze betrifft nicht nur die Objekte, die sich schon in der Sammlung befinden, sondern auch beispielsweise Objekte, die neu erworben werden sollen durch Ankauf, durch Schenkung oder auch Objekte, die für eine Ausstellung geliehen werden oder die man beispielsweise an ein anderes Museum verleiht. Bei all diesen Zusammenhängen kommt es immer auch auf Provenienzfragen an.
Was hast du studiert und warum hast du dich letztendlich dann doch für eine Promotion entschieden?
Ich habe Kunstgeschichte im Hauptfach studiert und als Nebenfächer mittelalterliche Geschichte und Romanistik. Also mein Studium liegt schon ein bisschen zurück, sodass ich also diese Kombination Hauptfach und zwei Nebenfächer im Magisterstudium hatte. Und ich habe das schon studiert, weil ich eine Vorliebe für musische Fächer und Sprachen hatte und versucht habe, da so viel wie möglich miteinander zu verbinden, auch mein Interesse an der Vergangenheit, an der Geschichte, an historischen Entwicklungen. Und die Entscheidung für die Promotion war jetzt gar nicht unbedingt so eine zwingende am Anfang. Also natürlich versucht man, wenn man Kunstgeschichte studiert hat, dann im Museum unterzukommen in der Regel. Da ist der Einstieg aber nicht leicht. Es werden viele bestätigen können. Die Volontariate sind dünn gesät und auch sonst kommt man da nicht so einfach rein, sodass ich nach dem Studium erstmal ein bisschen weggegangen bin von der Kunstgeschichte und mich mehr auf die Geschichte konzentriert habe. Es gab einen Sonderforschungsbereich an der TU Dresden, Institutionalität und Geschichtlichkeit. Und dort habe ich in einem Projekt der Frühneuzeitgeschichte mitgearbeitet bei Gerd Schwerhoff. Habe dort einen Bereich bearbeitet, der sich mit öffentlichen Räumen beschäftigt. Und da ging es unter anderem auch um die Stadt Görlitz. Und ich habe im Laufe meiner Tätigkeit dafür gemerkt, dass das total spannend ist und ein sehr schönes abgrenzbares Thema für eine Qualifikationsarbeit ist und habe mich dann entschieden, das zum Promotionsthema zu nehmen und konnte das dann im Rahmen dieses Sonderforschungsbereichs auch relativ zügig abschließen. Das ist der Vorteil, wenn man das im Rahmen solcher Projekte macht und nicht wie viele, die ich sehr bewundere, dann nebenher, neben ihrer Arbeit noch dann tun.
Genau, du hast nämlich zum Thema Brauen und Herrschen die Görlitzer Braubürger als städtische Elite im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit promoviert. Da stellt sich natürlich mir die Frage, wie du dann doch den Sprung ins Museum geschafft hast. Wie bist du zu deiner beruflichen Tätigkeit gekommen?
Also das Interesse für die Kunstgeschichte und das Museum ist natürlich geblieben. Ich habe parallel auch mich interessiert, beispielsweise schwerpunktmäßig für die Künstlergemeinschaft Brücke, und habe dort dann in dem Bereich auch Stadtführungen in Dresden und in Moritzburg gemacht, habe also auf der Ebene versucht, den Kontakt zur Kunst zu halten. Und tatsächlich war es dann, glaube ich, auch meine Kenntnisse und meine Fähigkeiten in der Archivarbeit, die ich für die Promotion sehr stark benötigt habe, die dazu geführt haben, dass ich 2007 in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden einsteigen konnte in dem Projekt, wo es darum ging, zu prüfen, ob Ansprüche des ehemaligen Königshauses Wettin auf Kunstwerke in den SKD gerechtfertigt sind. Und das war einerseits die Prüfung am Objekt, aber andererseits die Archivrecherche. Und die war erstmal noch gar nicht so provenienzbezogen, sondern einfach erstmal zu gucken, was gibt es überhaupt für Informationen über die früheren Besitzungen der Wettiner und wie sie sich dann vielleicht auch verändert haben, verkauft wurde und so weiter. Und das Ganze wurde dann aber eben bezogen auf ganz konkrete Objekte, also Porzellanvasen, Teller, Koppchen, Tierplastiken, die wir da alle bewundern können in der Porzellansammlung. Und da bin ich dann hängen geblieben, kann man so sagen.
Du bist sozusagen Experte für Detektivarbeit, oder wie würdest du das umschreiben?
Ja, Detektivarbeit ist ein gern gewählter Begriff für die Provenienzforschung. Ich habe einige Kolleginnen und Kollegen, die das gar nicht so gut finden, weil das so ein bisschen nach Zufallsfund auch klingt. Man muss sagen, der Zufall spielt auch immer eine große Rolle, aber es steht dahinter schon auch eine Methode, die auch übertragbar ist. Also ich arbeite ja jetzt im Bereich der Grafik, also mit Drucken und Zeichnungen, und bin da auch spezialisiert. Aber die eigentliche Recherchemethode lässt sich natürlich auf Gemälde, Skulpturen, Kunsthandwerk übertragen, auch auf Bücher beispielsweise. Eine Detektivarbeit ist natürlich, sich die Objekte genau anzugucken, ob sie Spuren aufweisen, die was über die Herkunft aussagen. Die Spuren findet man meist, aber man kann sie noch nicht zwingend zuordnen. Und da setzt dann wiederum die methodische Recherche ein, zu gucken, was gibt es für Akten, was gibt es für Inventare, wo sich diese Spuren dann widerspiegeln und man die Verbindung zwischen einer Sammlung und dem Objekt, was man heute beispielsweise im Kupferstichkabinett dann eben diese Verbindung herstellen kann.
Was würdest du sagen, welche Fähigkeiten für deinen Beruf elementar sind?
Natürlich ein großes Interesse und Kenntnisse an den historischen Vorgängen, also an diesen zeitlichen Umbrüchen auch, natürlich auch sehr wichtig Kenntnisse über die NS-Zeit und insbesondere da die Entrechtung der Jüdinnen und Juden. Also es ist auch einiges an juristischem Wissen notwendig, ohne dass wir in der Provenienzforschung dann am Ende die Entscheidungen treffen, beziehungsweise da allenfalls sozusagen Vorschläge machen, was aus unserer Kenntnis der Quellen eine mögliche Lösung, ein mögliches Ergebnis dieser Recherche sein könnte. Was man auch gut können muss, sind alte Schriften lesen und ja, im Grunde die Fähigkeiten, wie man an Archivmaterial rankommt, also so durchzuarbeiten durch die Bestände eines Archivs ist die eine Möglichkeit, aber von vornherein auch ein bisschen einzugrenzen, wo könnten relevante Unterlagen sein. Und vielfach ist das heutzutage eben auch digital erschlossen. Das heißt, viel Arbeit passiert tatsächlich auch am Computer über Datenbanken und Digitalisate. Ja, also detektivische Fähigkeiten ja, aber auch, sagen wir mal, solide Kenntnisse in Archivarbeit und eben vor allem auch das Lesen alter Schriften, das ist ganz hilfreich.
Wie sieht für dich ein typischer Arbeitsalltag aus? Also wie muss man sich das vorstellen? Gibt es das überhaupt oder ist jeder Tag anders? Beschreib mal, oder was sind die drei wichtigsten Aufgaben, die du so am Tag machen musst?
Ich war zuerst geneigt zu sagen, die wichtigste Aufgabe ist E-Mails beantworten. Das nimmt natürlich gerade in Zeiten von Homeoffice auch einen großen Teil der Arbeitszeit ein, weil man darüber kommuniziert, und zwar nicht nur mit den Kollegen im eigenen Haus, sondern ganz wichtig mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Netzwerk, also in anderen Museen, anderen Sammlungen, in Bibliotheken, in Archiven. Also vieles ist Informationsbeschaffung über die schon erwähnten Datenbanken, in die man schaut, um ein Objekt wiederzufinden, oder eben in die digitalisierten Bücher oder Quellen. Der sehr schöne, spannende Teil im Arbeitsalltag ist dann die Arbeit am Objekt selbst. Also ein großes Privileg für uns, dass wir die Objekte sozusagen in die Hand bekommen, je nach Objektart mit entsprechender Vorsicht, und sie untersuchen können auf ihre Merkmale, auf Stempel beispielsweise, auf Ziffern, auf Beschriftungen. Der Vorgang wird häufig als Autopsie bezeichnet, also dass man sich ein Objekt sehr genau anguckt und dann aber diese Befunde auch dokumentiert, also über Foto und in Datenbanken. Auch das nimmt einen Großteil der Arbeitszeit ein. Und der dritte Punkt ist dann häufig, diese Erkenntnisse dann in eine Textform zu bringen, also zu beschreiben, was man da eigentlich vor sich hat, welchen Hinweisen man nachgegangen ist, welche Spuren man gefunden hat und auch wie man die bewertet. Also ob sie ausreichen, um zu sagen, ja, das ist ein Kunstwerk, das wurde der Person XY im Jahr 1938 entzogen, es wurde beschlagnahmt, es wurde unter Wert verkauft, oder es ist ein Objekt, was aus Schloss XY stammt und der adligen Familie zurückgegeben werden muss, die ihr Schloss eben nach 1945 in der sowjetischen Besatzungszone verlassen musste. Also das Ganze dann zu einem Abschluss zu bringen und in Textform zu fassen, sodass man es dann auch denjenigen geben kann, die darüber am Ende, sag mal, juristisch entscheiden.
Jetzt hast du schon erzählt, wofür du besonders brennst, nämlich die Arbeit mit dem Kunstwerk selber. Gibt es auch was, wo du möglicherweise immer ein bisschen mit dir zu kämpfen hast, beziehungsweise für welche Aufgaben du dich besonders motivieren musst?
Gibt es eigentlich wenig. Natürlich ist es dann schwierig, wenn man lange etwas recherchiert hat und zu keinem Ergebnis gekommen ist. Also wenn man das Ganze eigentlich gerne dann in die Ecke werfen würde, weil man weder nachweisen konnte, dass das Kunstwerk zu Recht in der Sammlung ist, noch herausfinden konnte, wer der frühere Eigentümer war und an wen es gegebenenfalls zurückzugeben wäre. Also wenn das so uneindeutig ist und quasi so zwischen den Stühlen liegen bleibt, das ist so ein Frustfaktor. Und natürlich hat man, wie in jeder Institution, dann auch Dinge, die einem von der eigentlichen Arbeit abhalten, die aber zur Organisation dazugehören, ne? Wie die Dienstberatungen und so weiter, die gibt es überall. Und die sind aber ja jetzt nicht Teil meiner eigentlichen Arbeit, sodass ich jetzt nicht sagen würde, es gibt was, was ich so gar nicht gerne mache, aber regelmäßig machen muss.
Jetzt gab es ja vor einigen Jahren diesen Gorlit-Fund, den sogenannten, und dadurch ist die Provenienzrecherche als Arbeitsfeld hat die Provenienzrecherche sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Hast du das auch direkt zu spüren bekommen bei deiner Arbeit?
Ja, das kann man schon so sagen. Also das sind mehrere Punkte, an denen man das merkt. Also das eine ist, dass man anfänglich in seinem Bereich ja oft so ein bisschen Einzelkämpfer gewesen ist. Und inzwischen gibt es eine große Community an Provenienzforschern. Es gibt den Arbeitskreis Provenienzforschung, den du schon genannt hast. der auch Untergruppen hat, die sich mit einzelnen Themenbereichen beschäftigen, also Koloniales beispielsweise oder den verschiedenen Ländern. Ich interessiere mich im Moment sehr stark für Dinge, die nach 1945 passiert sind, eben im Osten Deutschlands, in der sowjetischen Besatzungszone und dann in der DDR. Also da gibt es für alles so Spezialgebiete. Es ist auch natürlich eine große Zunahme an Tagungen und Veranstaltungen zu beobachten gewesen. Und es ist auch eine Zunahme an, sag mal, Akademisierung passiert. Also man kann inzwischen tatsächlich, Provenienzforschung studieren. Und wobei man dazu sagen muss, Provenienzforschung jetzt als solche, also herauszufinden, in welcher Sammlung ein Werk mal gewesen ist, wann es vom Künstler das erste Mal verkauft wurde, wie es dann den Weg genommen hat in verschiedene andere Häuser bis zu dem Museum, wo es jetzt ist. Das hat natürlich auch die Wissenschaftler in den Museen schon immer interessiert, aber nicht so sehr unter dem Aspekt, ob dort unrechtmäßige Vorgänge dazwischen passiert sind. Und da hat der Burlitt-Fund natürlich schon große Aufmerksamkeit erweckt. Und in vielen Häusern, die das vorher noch nicht betrachtet haben, dann dafür gesorgt, dass man die Bestände anschaut. Also die Community ist größer geworden und in der Folge gab es auch an einigen Häusern zum Beispiel dann erste feste, unbefristete Stellen für Provenienzforscherinnen, was aber noch nicht die Regel ist.
Da wären wir nämlich auch bei dem Punkt, ob es etwas gibt, das du an deiner aktuellen Position gern ändern würdest, wenn du könntest.
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, der betrifft natürlich nicht nur mich, sondern der betrifft viele in der Wissenschaft, viele im Museumsbereich und hat damit zu tun, dass man für die Provenienzforschung natürlich erstmal eine gewisse Konjunktur gesehen hatte nach 1998, als in Washington die Konferenz war, mit der Frage, wie man denn mit den immer noch vielen nicht zurückgegebenen Kunstwerken umgeht, die in der NS-Zeit entzogen worden sind. Dass man dachte, man bearbeitet diese Dinge jetzt für einen gewissen Zeitraum und dann ist die Provenienzforschung wieder zu Ende. Und das ist sie natürlich nicht, weil sie sich auf andere Themenbereiche ausdehnt, in denen es genauso Zwangsbeschlagnahmung, Zurücklassung von Kunstwerken gegeben hat. Und was auch häufig vergessen wird, ist ja die Frage, die ich eingangs schon mal angesprochen habe. Die Museen bekommen ja auch heutzutage noch Werke dazu, die sich in Privatbesitz befunden haben die letzten Jahrzehnte, mit deren Herkunft sich bisher noch niemand beschäftigt hat und die uns beispielsweise zum Kauf oder als Schenkung angeboten werden. Auch das wird hoffentlich noch lange so der Fall sein, dass die Museen auf diese Werke Weise bekommen. Und diese müssen geprüft werden. Das ist also eine Aufgabe auf Dauer. Genauso wie gerade in den Museen im Ostdeutschland die Frage, was ist mit den ganzen Verlusten, die in der Folge des Zweiten Weltkrieges passiert sind. Auch da gibt es Recherchen, auch da tauchen Dinge auf. Und das wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so sein. Insofern ganz klar würde ich mir natürlich wünschen, dass ich eine unbefristete Stelle bekomme und dann einfach auch die Dinge, die schnell zu tun sind, schnell tun kann, aber auch langfristig mich eben noch mehr mit der Sammlungsgeschichte beschäftigen kann. Also einfach noch besser zu wissen, wie ist die Sammlung aufgebaut worden, wann gab es die großen Schnitte, wo ging was verloren, wo kann man noch weiter suchen. Und das kann man nur, wenn man nicht Zahlen und Zeiten im Nacken hat.
Das klingt nach einem wirklich umfangreichen und vollen Arbeitstag. Wie schaffst du es trotzdem, dein Privatleben und dein Arbeitsleben in Einklang zu bringen?
Das schaffe ich nicht immer so ganz gut, also weil ich nehme schon gedanklich einige Dinge mit nach Hause. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich tatsächlich auch häufiger schon Literatur zu Hause lese, die eigentlich arbeitsbezogen ist. Die aber, weil mir die ganze Sache ja auch wichtig ist und ich sie spannend finde, jetzt keine Belastung ist in dem Sinne, ich muss das jetzt nach der Arbeit noch machen, sondern das nehme ich halt einfach mit, um zu Hause mich noch ein bisschen weiter zu belesen. Ja, also das hat natürlich auch mit familiärer Unterstützung zu tun, ne? Das Kind ist nicht mehr so klein, das macht seine Dinge alleine und dann kriegt man das schon ganz gut hin. Was auch schön ist, glaube ich, was aber die Trennung etwas erschwert, ist, wenn die Arbeitskolleginnen gleichzeitig auch gute Freundinnen sind, also mit denen man sich auch nach der Arbeit trifft zu meinem Barbesuch oder zum Filmabend oder was auch immer, wo man dann natürlich ja unwillkürlich auch wieder bei Arbeitsdingen landet. Aber so ein richtiges, ich mache die Tür vom Büro zu und dann denke ich nicht mehr dran, das gibt es bei mir eigentlich nicht.
Was denkst du, wie sich dein Arbeitsbereich in den nächsten Monaten oder vielleicht auch in den nächsten Jahren entwickeln wird? So ein bisschen Blick in die Zukunft. Was braucht, welche Kenntnisse, welche Fähigkeiten und Eigenschaften sollten Personen mitbringen, die in die Provenienzforschung gehen wollen? Also jetzt in Zukunft gesehen.
Ja, also es gibt ja keinen klassischen Beruf Provenienzforscher, ne? Das hat man ja schon so ein bisschen rausgehört, auch wenn man das, wie gesagt, inzwischen studieren kann, also als Aufbaustudium, Masterstudiengang nach dem Kunstgeschichtsstudium beispielsweise. Also ich glaube, wenn man das in Zukunft machen will, muss man sich sehr breit mit erstmal den historischen Kontexten beschäftigen, sich dann aber vermutlich einen Bereich spezialisiert heraussuchen, weil ich sagte zwar, dass die Methoden ähnlich sind, aber die Herausforderungen und Herangehensweisen beispielsweise zu Objekten, die aus kolonialen Kontexten stammen, sind teilweise schon sehr verschieden von dem, was man im Bereich vom sogenannten NS-Raubgut bearbeitet und was man nutzt an Quellen, an Möglichkeiten. Also aufgeschlossen sein natürlich gegenüber allem, was digital immer mehr möglich ist. Da sollte man sich auch gut auskennen, technisch. Und was auch wichtig ist, dass man nicht denkt, man ist da so ein Einzelkämpfer. Also am besten geht das, wenn man alle im Museum mitnimmt, ne? Also die Kuratoren, die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, aber auch die Depotverwalter. Und es schadet auch nichts, beziehungsweise wird auch immer wichtiger, einen guten Umgang mit sozialen Medien zu haben, also sich da auszukennen, was ist sinnvoll zu posten, was ist hilfreich, was ist eher ungünstig und auch mit den Abteilungen oder Kollegen, die dafür zuständig sind, einen guten Draht zu finden. Weil natürlich wie überall die Vermittlung dessen, was man macht, auch ganz wichtig ist für die Weiterexistenz. Also einmal, um es unter die Leute zu bringen, was macht man da eigentlich, wie wichtig das ist, aber auch eben, um zu sagen, was passiert da, was hilft das dem Museum und auch deutlich zu machen, es geht nicht darum oder nicht immer nur darum, dass Dinge das Haus verlassen, sondern dass man auch mit seinen Recherchen dafür sorgen kann, dass man positiven Schlussstrich unter eine Frage zieht, also dem Museum quasi Sicherheit gibt, mit dem brauchen wir uns jetzt nicht mehr zu beschäftigen, das ist geklärt. Also jetzt so die Perspektive, ich glaube nicht, dass sich das Berufsbild jetzt wahnsinnig ändert, aber die Kontexte und die Themen, mit denen man sich beschäftigt, die werden immer breiter werden.
Wenn du zurückgehen könntest und dir selbst einen Rat geben, als du Berufseinsteiger warst, welcher Rat wäre das?
Das ist eine schwierige Frage. Also das fällt mir schwer, das zu beurteilen. Also tatsächlich auch ein bisschen das, was ich zuletzt gesagt habe, ne? Also dass man jetzt das nicht als eine Aufgabe nur für sich sieht, die man ganz allein macht, sondern sich möglichst ganz schnell ins Team einzufinden und zu wissen, wer sich wofür interessiert, mit wem man was besprechen kann, auch wen es nicht so interessiert, wen man damit lieber in Ruhe lässt. Und was ich auch wichtig finde, was ich und auch meine Kolleginnen so in der Anfangszeit nicht gemacht haben, eben mehr über das zu sprechen, was man tut. Also Texte zu verfassen, die publiziert werden oder jetzt eben die Medien zu nutzen, wie Film, die Webseiten der Museen, dort einfach bekannter zu machen, worum es geht. Das ist aber auch eine Entwicklung, die neu ist und die vor 10, 15 Jahren noch nicht so gewollt war. Da fand das alles eher im Verborgenen statt. Und das sollte es eigentlich nicht.
Nee, sollte es nicht, weil es auch wirklich eine spannende Sache ist. Und ich finde, da auch wirklich viele Menschen darüber informiert werden sollten, was ihr da Tolles macht im Museum. Als letzte Frage, und damit komme ich dann auch schon zum Abschluss unseres Interviews. Wenn Geld für dich, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du dann am liebsten tun?
Also prinzipiell würde ich vermutlich die gleiche Arbeit machen, die ich jetzt mache. Aber mit ein paar Änderungen, sage ich mal, hinsichtlich der Zeiträume, die man sich nehmen kann. Ne? Also mehr Zeit, um sich auch weiterzubilden und mehr Zeit zu lesen und nachzudenken über die Dinge. Also einfach, ja, zu sagen, okay, wenn ich das Gehalt jetzt, was ich jetzt für einen Monat kriege, eben für ein Jahr kriege, dafür aber die gleiche Arbeit in diesem Zeitraum erledigen kann, ganz in Ruhe und ganz akribisch und auch mit ausreichend Pausen dazwischen, weil ich anderweitig keine Geldsorgen hätte oder das nicht bräuchte, dann wäre das, glaube ich, manchmal ganz schön, das ein bisschen zu entschleunigen. Aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich würde dann ganz was anderes machen oder ich würde gar nichts in dem Bereich arbeiten wollen. Weil das macht schon großen Spaß und insbesondere dann, wenn man erstens mit den Objekten so nah immer zu tun hat und zweitens, wenn man, was ja auch ab und zu vorkommt, die Dinge abgeben muss an die früheren Eigentümer oder deren Nachkommen, wenn sich daraus dann oft sehr schöne Begegnungen ergeben und wenn man da in guten Kontakt kommt, was sicherlich auch nicht immer der Fall ist, aber wo es schon sehr schöne Situationen gab mit den Nachfahren, mit deren Familien. Darauf würde ich auch nicht verzichten wollen, das zu haben. Und deswegen würde ich die Arbeit, glaube ich, weitermachen.
Danke für das ehrliche und nette Interview, liebe Katja. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.